Vielen Dank. Wir sprechen über die Ejaculatio precox, den vorzeitigen Samenerguss, eine eigentlich die häufigste Sexualfunktionsstörung des Mannes, obwohl wir doch auch heute noch relativ wenige tatsächlich Patienten sehen in unseren Ambulanzen und Ordinationen. Wir sprechen von Männern, die vor allem beim Geschlechtsverkehr intravaginal viel zu früh zur Ejakulation, zum Orgasmus kommen. Wir sprechen auch von der intravaginalen Ejakulationslatenzzeit, IELT. Und außerdem aber ganz speziell auch wichtig, nämlich in der Definition, ist die Kontrolle. Dieser Begriff der Zeit bis zum Orgasmus ist ja was relativ Dehnbares und auch sehr Variables. Ich erkläre auch den Patienten immer ganz gern Analogien aus dem Tierreich. Wenn man sich zum Beispiel den Löwen anschaut, bei dem dauert das bis die Zeit bis zum Orgasmus zum Beispiel 20 Sekunden. Also eigentlich so fast eine Analogie zu diesen Patienten, die wir sehen. Womit man den Patienten natürlich schocken kann in der Aufklärung, ist die Schlange, weil die hat bis zu 20 Stunden Geschlechtsverkehr. Wie schaut man sich das Ganze bildlich an? Wir haben die sexuelle Reaktion, so wie sie eigentlich Ende der 1960er Jahre ganz gut von Masters und Johnson beschrieben wurde, und sehen hier eigentlich ganz schön, wie der normale Geschlechtsverkehr abläuft, mit einer gewissen Plateauphase, die eben beim erwachsenen Mann ab der Pubertät in gewisser Weise kontrollierbar ist. Und er dann eben zum Höhepunkt und Orgasmus kommt, wobei es hier natürlich dann schon auch beim gesunden Mann einen Point of No Return gibt. Und wir sehen unsere Patienten mit Ejaculatio precox, bei denen das eigentlich unkontrollierbar und viel zu schnell abläuft, oft wirklich innerhalb von 1 oder 2 Minuten oder in schlimmen Fällen sogar schon vor dem Eindringen in die Scheide. Die Definitionen selbst, es gibt also einige internationale Nomenklaturen, sind etwas unterschiedlich, beziehen sich aber alle in irgendeiner Form auch auf die Ejakulationszeit, die Kontrollfähigkeit dieser Ejakulationszeit, aber natürlich auch darauf, dass die Männer das gar nicht kontrollieren können, wie gesagt, und ein Leidensdruck des Partners, aber auch der Partnerin. Also es ist schon auch so, dass die Partnerin oder die Partnerschaft allgemein oft maßgeblich darunter leiden. Wie häufig? Ich habe gesagt, das ist die häufigste Sexualfunktionsstörung des Mannes, und das kommt tatsächlich daher, dass es ungefähr ein Viertel der Männer betrifft, und zwar über alle Altersgruppen hinweg, nicht so wie bei der erektilen Dysfunktion, wo es eigentlich mit dem Alter zunimmt, wobei auch hier dann zu differenzieren ist zwischen den verschiedenen Typen der Ejaculatio precox. Es gibt klinisch also wirklich ein paar unterschiedliche Typen, und die Patienten, die wir sehen, haben eben nicht alle die gleiche Form, wenn man so will. Es gibt eigentlich die primäre lebenslange Form der Ejaculatio precox, das ist das, was man eigentlich als das Syndrom schlechthin ansieht, die Erkrankung, die vor allem neurobiologisch bzw. auch genetisch bedingt ist. 100% geklärt ist es auch in Wirklichkeit noch nicht, auch wenn wir einige Neurotransmitter wie das Serotonin kennen. Und die Prävalenz ist mittel bis fast sogar eher niedrig. Also es sind wahrscheinlich von diesen 25% auch nur ungefähr 10% der Männer, die diese schwere primäre Form haben, die lebenslang besteht und die man dann auch eigentlich lebenslang behandeln muss. Erworbene oder sekundäre Formen, die zum Beispiel bedingt sind durch eine Prostatitis oder durch eine Schilddrüsenerkrankung, die auch dann dadurch gekennzeichnet ist, dass die Patienten das eigentlich jetzt erst seit kurzer Zeit haben, wenn sie zu uns kommen, und früher normale Sexualfunktion. Wir haben natürlich variable Formen, relativ häufig eigentlich, vielleicht auch einmal abhängig von einer neuen Partnerschaft, gerade auch bei jungen Männern, die aber dann auch durch die Medien, durch die Laienpresse irgendwie verschreckt sind und glauben, man muss also hier 10, 20 Minuten aushalten können. Und dann gibt es noch die PE-like-Ejakulationsdysfunktion, Patienten, die ganz normale Ejakulationszeiten haben, aber einfach auch zum Beispiel durch Medien und andere Aufklärung glauben, sie hätten eine Ejakulatio precox. In der Abklärung ist es so, dass wir sehr viel eigentlich auf die Anamnese stützen bei diesen Männern. Wir fragen natürlich nach der Zeit, wie schnell kommen sie denn zum Orgasmus, ist oft ein bisschen schwer abzuschätzen natürlich, weil nicht jeder die Stoppuhr im Bett dabei hat. Wie gut können sie es überhaupt kontrollieren, etwas, was eben mit der Pubertät auch zum Teil durch die Androgene und Androgenrezeptoren dann praktisch erst kommt. Dann Verlauf und Dauer der Erkrankung, eben schon um zu differenzieren, ist es lebenslang oder ist es zum Beispiel erworben im Rahmen einer Prostatitis, Schilddrüsenerkrankung oder auch vielleicht Medikamentenumstellung. Wie sieht es mit der Partnerschaft aus und wie ist der Einfluss dieser Sexualfunktionsstörung auf die Partnerschaft? Ideal kommt natürlich die Partnerin sogar mit zur Anamnese und zum Urologen. die psychische Komponente eventuell auch in Richtung Psychopharmaka, obwohl diese meistens die Ejakulationszeit eher verlängern, wie wir das später noch sehen werden, und auch Begleiterkrankungen wie die erektile Dysfunktion. Wir sehen immer wieder auch ältere Männer, die dann erst mit ihrer erektilen Dysfunktion zu uns kommen, in Wirklichkeit aber schon ihr Leben lang auch eine Ejakulationsstörung haben. Und was dann auch eben in der Anamnese ganz wichtig ist, relativ früh erkennen, welche klinische Form der Ejaculatio praecox besteht bei diesen Patienten und auch daran dann orientiert, wie man die Therapie durchführt. Die Therapie stützt sich auf einige unterschiedliche Ansätze, was in den 1960er und 70er Jahren eigentlich aufgekommen ist, auch zum Teil durch Masters und Johnson, sind verschiedene Verhaltenstherapien, zum Beispiel auch ein gewisses Masturbationstraining, beziehungsweise auch beim Geschlechtsverkehr Pausen einlegen oder die Eichel komprimieren, Methoden, die eigentlich auch in Studien, aber vor allem, wenn wir mit unseren Patienten sprechen, nicht wirklich optimal wirken. Lokale Therapie, wo man im Ansatz eigentlich die vor allen Dingen die Eichel desensibilisiert und mit dem Gedanken, dass eben eine Hypersensibilität auch zu früh dann zum Orgasmus führt, ist vom etiologischen Ansatz nicht ganz richtig und wirkt aber in einem gewissen Umfang doch nicht so schlecht. Die systemische Therapie wäre jetzt vom Ansatz her die eigentlich kausale und wirkungsvollste, wo wir eigentlich durch Nebenwirkung der Antidepressiva draufgekommen sind, dass diese mitunter gut wirken oder auch zum Beispiel Schmerzmittel wie das Tramadol seit einiger Zeit bekannt. Ganz wichtig für die Behandlung und für den Erfolg der Behandlung ist aber in Wirklichkeit einmal wirklich die Aufklärung des Patienten und da entscheidet sich schon sehr viel beim ersten Kontakt und auch schon in der Anamnese, wenn der Patient den Eindruck bekommt, wie dieser Arzt an diese Funktionsstörung herangeht und ob er sich damit auskennt, weil es ist ganz wichtig, dem Patienten dann zu vermitteln, wie erfolgreich die ihm angebotenen Therapieformen sind, um ihn dann nicht nach dem ersten Kontakt gleich wieder zu verlieren, weil die Therapie kann am Anfang etwas frustrierend sein, wenn man Präparate gibt, die vielleicht nicht optimal wirken. Und da ist es eben ganz wichtig, dem Patienten zu sagen, es wird vielleicht nicht 100% jetzt die Heilung bringen, aber wir haben noch die und die Möglichkeiten an der Hinterhand. Und wenn Sie beim nächsten Mal kommen, werden wir das alles dann womöglich ändern oder was kombinieren. Also ganz wichtig ist hier, dem Patienten eben entsprechend auch die Aussichten zu erläutern, weil wirklich diese Patienten oft dann wieder verschwinden und sich dann wieder weiter im Internet oder anderswo Hilfe suchen. Differentialtherapie kann man eigentlich sagen, wenn man sich wieder die vier Typen anschaut und da ist es eben so, dass wir bei der lebenslangen primären Ejakulatio praecox hauptsächlich medikamentös und versuchen eben kausal zu behandeln. Die erworbene kann mitunter viel einfacher zu behandeln sein, nämlich Patienten, die zum Beispiel an einer Prostatitis leiden und seit sie dann diese Beschwerden beim Urinieren oder Beckenschmerzen haben, kommt es eben auch zu Ejakulationsstörungen, die kann man dann kausal durch Beheben der zugrunde liegenden Erkrankung behandeln oder auch Schilddrüsenmedikation. Und bei den anderen Formen hauptsächlich Aufklärung und entsprechende Versicherung sozusagen, dass es zum Teil oder zum Großteil eigentlich normal ist. Die topischen Therapien haben eben schon relativ lange einen Stellenwert, da gibt es auch zum Teil schon in Drogeriemärkten eigentlich Präparate, Sprays oder Cremen oder auch die Emla-Creme, die viele Mediziner kennen, die man hier verwenden kann. Ein paar Einschränkungen gibt es zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass man sich nach Applikation die Hände wäscht oder dass man zum Beispiel die Glanzpenis dann wieder wäscht, bevor man Geschlechtsverkehr hat, damit die Partnerin dann nicht Sensibilitätsstörungen hat. Und der Effekt ist nicht optimal, aber doch vorhanden und zum Beispiel in meiner Praxis dann häufig als Kombinationstherapie mit anderen Substanzen. Das ist auch was viele Patienten im Internet finden, zum Beispiel in Asien oder auch in anderen Ländern gibt es unterschiedliche Ansätze, aber es gibt hier eben zum Beispiel diese SS-Cream mit verschiedenen Kräutern, die in Wirklichkeit aber auch desensibilisierend wirken. Die Antidepressiva spielen eigentlich schon seit den 1970er Jahren eine Rolle, zumindest als man erkannt hat, dass diese Präparate eben als Nebenwirkung Sexualfunktionsstörungen in Form von einer Verlängerung der Ejakulation hervorrufen und das hat man eben dann begonnen auch einzusetzen bei den Patienten. Diese Präparate natürlich im frühen Stadium noch mit sehr hohen Nebenwirkungen behaftet, mit der Zeit vor allem durch die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer dann schon deutlich bessere Ansätze, allerdings auch natürlich auch bis heute in Wirklichkeit off-label. Und wir sehen hier Verlängerungen der Ejakulationszeit um das bis zu 7-fache, allerdings natürlich immer bei diesen Präparaten chronische Einnahme und damit eben auch ein etwas Erkaufen von Nebenwirkungen. Und dann sehen wir hier schon auf diesem Bild im Vergleich der verschiedenen Zeiten, das sogenannte Dapoxetin. Dabei handelt es sich jetzt eben um ein neuer entwickeltes Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmerpräparat, das speziell für diese Sexualfunktionsstörung entwickelt wurde und vor 3 Jahren auf den Markt gekommen ist, wo wir eben die Tablette on demand geben, das heißt keine chronische Einnahme, damit eben weniger Nebenwirkungen und auch eine Verlängerung der Ejakulationszeit um das bis zu Dreifache. Wichtig ist eine ausreichende Hydrierung, wenn die Patienten das nehmen, und die Nebenwirkungen sind eben hauptsächlich Schwindel oder mal Kopfschmerzen, ist aber zum Glück eher zu vernachlässigen, muss man sagen. Das einzige Problem sicherlich in der Anwendung, so wie auch mit den Therapieformen der erektilen Dysfunktion, sind hier die Kosten. Der Effekt, wie gesagt, um das circa Dreifache kann diese Zeit verlängert werden, und auch wenn das nicht viel klingt bei einem Patienten mit einer Minute Ejakulationszeit, wenn sie dann 3 Minuten beträgt, ist das für diese Patienten, die wirklich oft einen hohen Leidensdruck haben, oft wirklich ein sehr großer Benefit. Die Kritik ist natürlich, dass diese Wirkung nicht wirklich nicht top oder nicht optimal ist. Da sind wir heute einfach noch nicht. Ist auch etwas, was man dann zum Beispiel lebenslang nehmen muss und die Kosten natürlich auch entsprechend kalkulieren muss. Die Studien waren natürlich schon von der Pharmaindustrie eigentlich alle unterstützt, was aber in Wirklichkeit auch ein Vorteil war und auch etwas eigentlich zur Akzeptanz dieser Erkrankung auch bei Arzneimittelkommissionen bzw. Zulassungsbehörden geführt hat. Und weitere Aspekte sind dann schon, dass unsere Patienten manchmal dann auch gezielt suchen, eine Therapie, die chronisch ist, weil sie dann etwas unabhängig sind von der Tabletteneinnahme. Also es ist nicht ganz selten, dass wir Patienten dann eventuell doch sekundär umstellen auf eine chronische Einnahme. Die PDE5-Hämmer, das wird ja auch von Patienten oft einmal gefragt oder auch im Internet eventuell angeboten, wenn man so will, am Schwarzmarkt auch für Ejakulationsstörungen. Wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut, haben sie aber auf die Ejakulationszeit eigentlich keinen Einfluss, können aber eine Rolle spielen, wenn eben eine Erektionsstörung dazu vorliegt bei den Patienten. Also es gab einen ganz guten Review auch 2006, wo man gesehen hat, kein Effekt auf die primäre Ejaculatio praecox. Das Tramadol ist ein etwas ungewöhnlicher und relativ neuer Ansatz, wo man eben drauf gekommen ist, dass man auch mit diesem Opioid sehr gute Ergebnisse bei der Ejakulatio praecox erzielen kann. Immer natürlich unter dem Abstrich, dass man doch ein Präparat verabreicht mit einem gewissen Abhängigkeitspotenzial, oft eher junge Patienten, gesunde Patienten, und wenn die natürlich dann mit diesen Präparaten umgehen, kann das nicht ganz ungefährlich sein. Eine Studie aus dem letzten Jahr war ganz interessant aus Italien, wo zum Beispiel berichtet wurde, dass fast die Hälfte der Männer, die in diese Klinik in Neapel gekommen sind, mit einer Ejakulatio praecox ein Frenul und Breve hatten. Wir sehen es öfter in unserer Praxis, dass eben Männer hier das sogenannte Bändchen bei der Vorhaut verkürzt haben und Schmerzen bereitet oder einreißen kann, auch beim Geschlechtsverkehr. Das war in dieser Studie eben angeblich ursächlich für die Ejakulatio praecox, und die operative Therapie hat dann eben auch zu einer Verlängerung der Ejakulationszeit geführt, ist aber nach wie vor umstritten, und wir sehen eigentlich in unseren Praxen nicht diesen direkten Zusammenhang, wurde auch in der Literatur entsprechend diskutiert. Auch eine Akupunkturstudie gibt es seit neuestem, wo man auch im Vergleich zu Placebo deutlichen Effekt gesehen hat, allerdings nicht so gut, wie wir es zum Beispiel von den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern kennen. Was machen wir jetzt also als erstes mit den Patienten, die in die Praxis kommen mit Ejakulatio praecox? Wenn es eine primäre lebenslange ist, fangen wir auf jeden Fall mit dem an, was als einziges Präparat heute zugelassen ist, nämlich das Dapoxetin, und können dann aber sekundär switchen, wenn es zum Beispiel nicht zum Erfolg führt, dass wir doch dann was Chronisches verabreichen, eventuell Off-Label oder das Tramal auch einmal probieren, aber immer natürlich unter ganz diffiziler Aufklärung der Patienten. Und was ich eben selbst ganz gerne dann auch verschreibe, ist, dass man kombiniert eine topische Therapie. Dann noch ein ungewöhnlicher Ansatz, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kurs oder Workshop unterrichten würde, alle wesentlichen Punkte der Ejakulatio praecox, am Ende würde ich vielleicht fragen, was würden Sie einem gesunden Mann geben, damit er eine Ejakulatio praecox hat? Zum Beispiel einer Schlange, die 20 Stunden Geschlechtsverkehr hat. Man könnte also theoretisch mit Thyrex eine Hyperthyreose verursachen, die führt, wie wir wissen, sekundär zur Ejakulatio praecox, auch verschiedene Drogen oder eben auch die Parkinson-Medikamente, weil wir wissen, dass auch das Dopamin eben in der Ejakulation und für die Ejakulationszeit eine gewisse Rolle spielt. Vielen Dank.